Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der aus dem Südschwarzwald kommt, der seit 20 Jahren in Rom lebt und dort im Vatikan für zwei Päpste gleich verantwortlich ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Georg Genswein.
Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
Was ist die korrekte Anrede, Herr Genswein?
Die korrekte, protokollarisch richtige Anrede ist entweder Herr Erzbischof,
ja,
oder Exzellenz.
Okay.
Und dann können Sie einen Namen dazu tun oder Sie können ihn weglassen.
Also, dann würde ich bei Herr Erzbischof bleiben und falls ich doch in den Herrn Genswein rutsche, bitte ich um Nachsicht.
Es gibt da überhaupt keine Schwierigkeiten.
Seit wann sind Sie in Deutschland?
Ich bin jetzt diese Woche, eine Woche lang zu Hause im Südschwarzwald, habe Urlaub und genieße jetzt das schöne Wetter. Es ist hier genauso wie in Rom oder umgekehrt in Rom wie hier.
Okay.
Und bin viel an der frischen Luft.
Wie oft kommen Sie nach Deutschland?
In der Regel bin ich in der zweiten Augusthälfte oder über den August hier einige Tage und in der Regel auch kurz nach Weihnachten.
Würde ich Sie nennen einen Diener zweier Herren, empfänden Sie das als Kompliment oder empfänden Sie es als Beleidigung?
Nein, es ist ein Kompliment, wobei ich selber diese Frage, wurde mir ja schon öfters gestellt oder als Frage gestellt, dann sage ich, ich bin lieber der Mitarbeiter zweier Diener, der Diener Gottes.
Okay.
Weil der Papst war früher mit dem Unterschrift der Diener, Diener Gottes.
Da gibt es zum einen den emeritierten Papst Benedikt, da gibt es den amtierenden Papst Franziskus. Wie ist Ihre Arbeitsaufteilung? Kann man das quantifizieren?
Es ist so, ich bin Präfekt des päpstlichen Hauses bei Papst Franziskus und ich wohne und lebe mit dem Papa Emeritus, mit Papst Benedikt zusammen. Quantifiziert ist es schwer zu sagen. Ich würde sagen 80% Franziskus, 20% Benedikt oder 70 und 30. Das ist unterschiedlich.
Ein ungewöhnliches Modell gab es, glaube ich, bislang in der katholischen Kirche nicht. Bisher hat ein Papst immer einen anderen Papst abgelöst, wenn der verstorben ist. Wie funktioniert dieses Modell jetzt?
Zum Anfang Ihrer Frage. Es gab einige in der Geschichte der Kirche, gab einige Päpste, die zurückgetreten sind oder in der Zeit, als es Gegenpäpste gab, die dann abgesetzt wurden oder verzichtet haben. Ein klassisches Beispiel, das man vergleichen könnte, liegt 700 Jahre zurück. Das war der damalige Papst Zölesin V., der ist aber erst mal 85 Papst geworden. Insofern ist es ein Novum in der Geschichte der Kirche und insofern ist meine Aufgabe ein absolutes Novum in der Kirche. Es sind jetzt 5 Jahre. Man hat gesehen, es funktioniert. Und Papst Benedikt hat ja damals gesagt, dass er sich zurückzieht, dass er also betet, dass er nachdenkt für die Kirche und dass er sich nicht mehr öffentlich äußert. Und es gibt nur einen regierenden oder amtierenden Papst und der heißt Franziskus.
Haben die beiden Päpste viel miteinander zu tun?
Sie haben guten Kontakt miteinander. Es gibt Kontakt, das Besuche, es gibt Briefe, es gibt auch andere Formen der Kontaktaufnahme. Und das war so und das ist auch in der Gegenwart so.
Aber es gibt keine Rivalitäten mehr?
Es gab überhaupt keine Rivalitäten. Das waren Interpretationen, die mehr oder weniger berechtigt oder völlig unberechtigt waren.
Wir sind Papst, das war, wenn ich mich richtig zurückerinnere, die Schlagzeile einer großen deutschen Boulevardzeitung, als der damalige Kardinal Ratzinger für viele überraschend zum Papst gewählt wurde. Sie waren zu diesem Zeitpunkt, Georg Genswein, Erzbischof im Vatikan. Sie waren damals schon, als er gewählt wurde, ein enger Mitarbeiter.
Ich bin seit 96 in der Glaubenskongregation tätig gewesen und war dann 2 Jahre vor der Papstwahl bereits sein persönlicher Sekretär. Und als solcher hat er mich auch mitgenommen. Er war damals Dekan des Kollegiums der Kardinäle in das Konklave. Und in das Konklave stieg hinein der Kardinal Ratzinger und es kam heraus Papst Benedikt XVI. Und er hat mich dann als Sekretär weiterbehalten bis zum heutigen Tag.
Wie würden Sie das Verhältnis zu ihm beschreiben wollen? Inzwischen auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis?
Er könnte mein Vater sein. Es ist also eine Generation Unterschied. Es ist ein sehr vertrauliches, es ist ein sehr herzliches. Es ist auch ein Verhältnis, das durch viele Stürme hindurchgegangen ist und dadurch auch mächtig herausgefordert worden ist. Und gut, mit dem Alter wird er auch immer milder.
Bedeutet Stürme auch, dass man durchaus auch gegensätzlicher Meinung in dem ein oder anderen Punkt mal war?
Der Papst ist der Papst und der Sekretär ist der Sekretär. Da ist man nicht auf einer sachlichen Ebene, sondern da gibt's Zuarbeit und da gibt's Bedarf nach Zuarbeit. Bei wichtigen Fragen, die also die Kirchenpolitik betreffen, ist es nicht so, dass der Sekretär hier Einfluss nehmen kann.
Hat er Ihren Rat gesucht?
Es kam öfters vor, es kommt öfters vor, dass wir natürlich über bestimmte wichtige Sachen sprechen und dann auch mich um Rat fragt oder um meine Meinung fragt.
In einem speziellen Fall hat er Ihren Rat ausgeschlagen. Das war, als es um die Frage ging, trete ich als Papst zurück oder nicht? Sie waren der Meinung, er müsse weitermachen.
Als er mir das sagte, war ich der Meinung, und zwar der heftigen Meinung, das ginge nicht. Und er hat mir dann gesagt, ja, das ist bereits entschieden, das ist eine Mitteilung, da geht nichts mehr.
Das war ein Entschluss, den er alleine gefasst hat oder mit anderen zusammen, wissen Sie es?
Das ist ein Entschluss, er hatte das ja da und dort gesagt, er hat lange darum gebetet, er hat lange darum gerungen und er hat im Gebet und im Ringen, im Gewissen sich zu dieser Entscheidung durchgerungen und hat dann die Entscheidung mitgeteilt. Es ist also nicht so, dass er vorher Personen gefragt hätte, was meinen Sie, was meinst du und, sondern das war ein Entschluss, den er mit sich selber ausgemacht hat und dann mitgeteilt hat.
Benedikt ist heute 91 Jahre alt. Wie geht es ihm gesundheitlich?
Er ist ein Mann, dessen Kräfte, physische Kräfte nachlassen. Es geht ihm gut, er ist also guter Dinge, der Kopf funktioniert tadellos. Aber die Bresten des Alters, die plagen ihn schon auch beim Gehen, beim Sitzen, beim Aufstehen. Aber er ist mit sich im Frieden, er ist guter Dinge und er ist, ich sage das oft, um die Frage dann abzukürzen, er ist in guter Gesellschaft.
Das Interesse an neuen Dingen bei ihm noch vorhanden?
Sehr lebhaft. Er interessiert sich für alles und für alle.
Auch für die aktuelle Politik beispielsweise?
Ja, selbstverständlich.
Das heißt, Sie gucken ab und zu mit ihm auch die Tagesschau?
Standardprogramm ist natürlich, wir leben in Italien seit vielen Jahren und kommen die italienischen Nachrichten. Wenn der Bruder des Papstes, der regelmäßig kommt, der noch 3 Jahre älter ist, jetzt 94, jetzt die letzte Woche da für 14 Tage, dann schauen wir in der Regel deutsches Fernsehen.
Erzbischof Georg Genswein, unser Gast, also der Mann, der im Vatikan mit beiden Päpsten zu tun hat, mit dem emeritierten Papst Benedikt und mit dem amtierenden Papst Franziskus. Sie haben vorhin gesagt, wenn ich es richtig erinnere, die Arbeitsbelastung liegt so etwa bei 20-80, also 20% Papst Benedikt, 80% Papst Franziskus. Was genau tun Sie bei diesen 80% für ihn?
Die Aufgabe, die ich habe als Präfekt des päpstlichen Hauses, ist vor allem die Organisation der Audienzen. Das sind zunächst einmal die Privataudienzen, also von Bischöfen, Kultur, Politik, bis hin zu den mitwöchentlich stattfindenden Generalaudienzen auf dem Petersplatz. Das ist eine ziemlich anstrengende und auch eine ziemlich intensive Arbeit. Und das ist nicht nur eine Vorarbeit, die zu leisten ist, sondern ich begleite ihn dann immer auch zu diesen Audienzen und bei diesen Audienzen.
Ist Ihr Verhältnis zu Franziskus ähnlich vertrauensvoll wie Ihr Verhältnis zu Benedikt?
Es ist ein sehr vertrauensvolles, auch ein sehr herzliches Verhältnis, aber es ist natürlich ein anderes Verhältnis, weil ich Benedikt schon seit vielen Jahren kenne und als Sekretär ist man noch mal näher dran, menschlich näher dran, denn als Präfekt, obwohl wir uns auch täglich sehen, es ist nicht so, aber es sind zwei unterschiedliche Figuren, zwei unterschiedliche Typen und die Tätigkeit als Sekretär bindet natürlich menschlich auch noch in einer anderen und tieferen Weise an eine andere Person.
Reden Sie Italienisch mit dem amtierenden Papst Franziskus?
Ja. Er spricht sehr gut Italienisch und die Amtssprache in Rom, im Vatikan, ist Italienisch und das ist unsere normale Alltagssprache.
Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden für diese ungeheure Beliebtheit des amtierenden Papstes?
Ich glaube, dass er tatsächlich die Fähigkeit hat, ich sehe das ja regelmäßig, dass er auf die Menschen zugeht, sehr aktiv zugeht. Er hat einen unmittelbaren Zugang und dann glaube ich auch, dass die Unbekümmertheit und auch die Art und Weise, mit der das Papstamt ausübt, auf viele, viele Menschen, auch viele Menschen über die katholische Kirche hinaus begeistert, überzeugt und auch überzeugend wirkt. Und das ist für mich da mehr oder weniger einfach auch der Grund seiner großen Beliebtheit.
Dazu kommt der Verzicht auf Luxus und Prunk aller Art, was ihm die Leute offenkundig auch hoch anrechnen.
Ja, aber da muss ich sagen, die Vorgänger haben genauso auf Luxus und Prunk verzichtet. Wenn jetzt gesagt wird, er wohnt nicht mehr im Palazzo Apostolico, sondern in einem Gästehaus. Ich habe selber 8 Jahre dort gewohnt. Das ist weder Luxus noch Prunk. Das ist halt ein Haus oder ein Palazzo, wie die Römer sagen, aus dem späten 15. Jahrhundert. Und dann gibt's halt Größen. Aber da drin ist es einfacher als in manchem deutschen Pfarr- oder bischöflichen Haus.
Auf der anderen Seite, dieser Papst hat ja, ich glaube, es war 2014, den anwesenden Kardinälen durchaus die Leviten gelesen und gesagt, so ginge es nicht weiter mit Luxus und Pomp. Und möglicherweise hat er auch den früheren Kardinalstaatssekretär Bertone gemeint, der, ich glaube, auf 600 Quadratmeter doch relativ luxuriös gewohnt haben.
Ja, wobei das letzte ist wirklich ein Fake News.
Ja?
Ja, ich kenne Bertone natürlich sehr gut und ich war selber in seiner Wohnung. Das ist eine Wohnung, die hat vielleicht 230, 240 Quadratmeter.
Okay.
Und das war schon eine Gardinenpredigt und da hat er kräftig die Leviten gelesen. Wobei ein Jahr drauf hat er dann also auch sozusagen die Medizin angeboten. Die war dann nicht mehr so interessant für die Medien, aber es war nicht weniger wichtig.
Sie kommen aus dem Südschwarzwald?
Ja.
Vater Schmied, 4 Geschwister?
Wir sind zu 5, jawohl.
Schöne Kindheitserinnerungen?
Ich habe eine sehr gute Erinnerung, wenn ich an meine Kindheit denke. Und gut und schön heißt ja nicht, dass da alles gut lief oder dass alles leicht und reibungslos verlief, sondern ich habe eine Erinnerung, dass meine Kindheit behütet war, mit Geschwistern aufgewachsen bin. Das ist ein großer Vorteil, weil lernt man einfach fürs Leben. Man muss sich behaupten, man muss aber auch nachgeben, man muss Vorbild sein, man sollte das und jenes tun. Und ich habe da vieles gelernt, was ich heute brauche und wofür ich heute sehr dankbar bin.
Sie haben Schule gemacht, klarerweise, Gymnasium, Abitur. Sie haben dann Theologie und Philosophie studiert und an welchem Punkt für sich beschlossen, ihr Leben Gott in die Hände zu geben?
Ja, das war schon zu Beginn des Studiums. Ich habe mich, also es war so Ende 12. Anfang, damals gab es die 13. Klasse, entschieden, also Theologie zu studieren und ins Priesterseminar in Freiburg einzutreten. Mit dem Ziel Priestertum. Die ersten 2 Jahre sind ja hauptsächlich Philosophie, aber es sind auch einige Nebenfächer. Dann war ich im 3. Jahr in Rom zum sogenannten Freijahr an der Päpstlichen Universität Gregoriana. In dem Jahr ist also die Entscheidung noch mal mächtig gereift.
Aha.
Und ab diesem Jahr, ich war 23, muss ich sagen, war für mich dann ziemlich klar, dass ich das Ziel nicht aus den Augen verloren habe und im Auge behalte.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie ernsthaft erwogen haben, in den sogenannten Kartäuser Orden einzutreten, der ja ein extrem strenger und weltabgewandter Orden ist.
Ich wollte zunächst, das ist nicht so bekannt, ich wollte zunächst Benediktiner werden, aber das war nur für mich. Und in der Tat, das war so im 2. philosophischen Jahr, da war ich selbst mal in der Marienau, das ist im Allgäu, da sind die Kartäuser und da war ich mal da und da hatte ich in der Tat, da wollte ich da eintreten, hab dann gebeichtet, da sagte aber der damalige Gastpater, du machst jetzt erst dein Studium fertig und wenn du dann immer noch den Eindruck, die Überzeugung hast, dann komme, aber jetzt nicht.
Okay.
Und dem Rat habe ich gefolgt und ich muss sagen, das war ein guter Rat.
Dann ist es anders gekommen. Sie waren in Oberkirch, glaube ich, 2 Jahre Priester. Sie waren dann auch mal der persönliche Referent des Freiburger Erzbischofs Seyer und sind dann vor gut 20 Jahren nach Rom gegangen. Im Rückblick eine gute und richtige Entscheidung?
Die Entscheidung habe ja nicht ich gefällt. Es war so, ich war, also nach der Priesterweihe 84, war ich 2 Jahre Kaplan in Oberkirch, in dem schönen Mittelbaden. Und dann hat mich der damalige Erzbischof Oskar Seyer nach München geschickt, an die Universität, zum Weiterstudium und zur Promotion. Dann hat er mich zurückgeholt, war sein Referent. Und dann kam von Rom die Bitte der Mitarbeit an der römischen Kurie. Das gab ein bisschen hin und her, weil der Bischof sagt, jetzt habe ich dich 7 Jahre in München gehabt und jetzt wollen die dich in Rom haben, das geht so nicht. Dann gab es, wie gesagt, also hin und her und am Ende hat er dann nachgegeben und sagt, gut, aber nach 3 Jahren hole ich dich zurück.
Mhm.
Und jetzt sind 20, dass ich hier bin. Es ist oft so, dass eben manche Dinge anders laufen, als man plant.
Ist Rom, ist der Vatikan, ist Italien inzwischen sowas wie Heimat geworden für
ja,
Sie?
Ja, ist es schon. Sonst wäre es nicht möglich. Wie gesagt, ich habe verschiedene Aufgaben gehabt und habe viele Erfahrungen gemacht, machen dürfen und machen müssen. Und es ist schon so etwas wie eine Heimat. Das darf ich und möchte ich auch ganz offen sagen.
Ein australischer Kardinal Pell steht in Melbourne vor Gericht. Ich weiß gar nicht, kennen Sie ihn persönlich? Und wenn ja, wie gut kennen Sie ihn?
Kardinal Pell kenne ich sehr gut. Er war viele Jahre zuerst Erzbischof in Melbourne, dann Erzbischof in Sydney, Kardinal geworden unter Johannes Paul II. Noch und ist dann unter Papst Franziskus Chef, würde man sagen, der Finanzverwaltung geworden. Und
damit relativ hoch angesiedelt in der Vatikan-Hierarchie.
Kann man sagen. Und er ist ja auch in diese sogenannte C9-Gruppe, also C heißt Kardinal und 9, das sind 9 Kardinäle, die der Papst um sich gesammelt hat, so als Beratungsgremium. Da gehört er auch hinzu.
Und war, glaube ich, 2005 auch im Gespräch, als es darum ging, nach dem Tod von Johannes Paul II. Den neuen Papst zu küren.
Gut, die Kardinäle, die unter 80 sind, müssen alle zum Konklave kommen. Und er ist jetzt 77, war damals erheblich unter 70 und selbstverständlich war er dabei.
Und jetzt steht dieser Mann vor Gericht, Vorwurf 9-facher Kindesmissbrauch.
Wie weit die Vorwürfe tatsächlich zutreffen, muss man jetzt sehen. Ob das Gericht die Vorwürfe bestätigt und dann entsprechend eben auch ein Urteil fällt oder ob die Vorwürfe nicht berechtigt sind. Kardinal Pell sagt, das sind alles angehängte Vorwürfe, ich bin unschuldig. Also es steht der Vorwurf gegen die Unschuld. Abwarten.
Glauben Sie ihm?
Ich kenne Kardinal Pell, das sind natürlich auch Fälle, die liegen 40 Jahre zurück. Also man muss unterscheiden, es wird ihm selber Missbrauch vorgeworfen und es gibt Fälle, als Priester. Und es gibt Fälle, wo er Erzbischof in Melbourne war, wo er Priester gedeckt hätte. Ich habe einen guten Eindruck von ihm. Es ist schwer zu sagen, ich glaube ihn, ich glaube ihn nicht. Ich hoffe, dass die Unschuld, wenn sie dann so war, bewiesen werden kann.
Auf der anderen Seite, es ist, was dieses Thema angeht, halt verdammt viel in der katholischen Kirche passiert und letztlich auch verdammt viel rausgekommen, was das Gegenteil von schön, war und ist.
Das ist leider so, es ist so. Wobei, das aber ist keine Entschuldigung, es ist ja nicht nur in der katholischen Kirche. Die Frage der Pädophilie ist ja nicht nur in der katholischen Kirche, aber sie ist in besonderer Weise in der Presse. Da darf man nicht vergessen, dass der damalige Kardinal Ratzinger, ich war da schon in Rom, 98, 99, als es losging mit den Fällen in den USA, also fast auf einsamer Flur, die Linie vorgegeben hat, die heute noch durchgezogen wird, die er dann später als Papst weitergeführt hat und die Franziskus auch weiterführt. Gott sei Dank. Aber jeder Fall ist zu viel und es ist in der Tat, es kommen immer wieder betrübliche Sachen heraus und da gibt es nichts zu beschönigen, sondern es gibt nur eins, aufzuklären, was die Kirche seit vielen Jahren tut.
Weil Sie die USA angesprochen haben, in der letzten Woche kam der Abschlussbericht zum Missbrauchsskandal in Pennsylvania raus. Kurz zusammengefasst, mehr als 300 katholische Priester haben über Jahrzehnte mehr als 1000 Kinder missbraucht. Das ist monströs.
Das ist monströs, da darf man sich auch gar nicht beschönigen. Wobei der Begriff Missbrauch, wir denken ja immer gleich an sexuellen Missbrauch. Der Begriff Missbrauch geht ja in der Tat von sexuellem Missbrauch bis zur Ohrfeige hin. Das muss man auch etwas sorgfältiger untersuchen.
Ja, aber es macht's nicht besser.
Es macht's nicht besser. Ich sage ja auch, es darf auch nicht beschönigt werden. Und die Kirche selbst hat ja als erste all die Priester, die meisten sind leider verstorben, weil das sind ja Fälle, die gehen in die 40er, 30er Jahre zurück. Da ist, der liebe Gott wird da richten und das wird er auch tun.
Damals hat halt niemand aufgeklärt.
Es war so, man wusste es nicht. Es ist selbst für Männer, die jetzt 70, 80 sind, auch im Vatikan, sagen, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ja, glaube ich auch. Aber es ist leider so und wir müssen mit der Realität leben und die Realität ist immer stärker als jede Form von Beschwindelung. Aber da geht die Kirche mit gutem Beispiel voran. Wo schuldhaftes Verhalten war, muss für dieses schuldhafte Verhalten eingestanden werden. Das gilt für Priester, das gilt für Ordensleute, das gilt auch für Männer wie für Frauen.
Das ist schon klar, aber Herr Erzbischof Genswein, es hat doch in der katholischen Kirche Vertuschung gegeben. Das hat es in Irland gegeben, das hat es in den USA gegeben. Selbst der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat der Kirche in Deutschland mangelnde Aufklärungsbereitschaft aktuell vorgeworfen.
Wie weit die Vorwürfe der von Ihnen genannten Personen berechtigt, das lasse ich mal jetzt dahingestellt sein. Da wurden relativ schnell in einem heißen Umfeld Vorwürfe erhoben, die sachlich nicht ganz zutreffend waren. Es ist völlig klar, überall dort, wo Dreck am Stecken ist, muss der Stecken geputzt werden. Das war so. Das ist so und es wird auch so bleiben. Ich wundere mich, dass Sie nicht Chile angesprochen haben, weil da ist ja der Fall noch viel eklatanter. Die ganze Bischofskonferenz ist zurückgetreten. Es gibt leider Länder, haben Sie gesehen, das USA, dann Irland, dann kam es nach Deutschland, dann war lange Zeit Ruhe, dann kam Chile, jetzt fällt es wieder zurück nach Amerika. Italien, also die romanischen Länder, sind momentan eher ruhig. Man weiß nicht, ob da unter der Oberfläche nicht auch noch irgendetwas lodert. Das weiß man nicht. Ne? Klar ist, überall dort, wo Schmutz ist, muss geputzt werden.
Franziskus hat im Zusammenhang mit Pennsylvania gesagt oder über den Vatikansprecher ausrichten lassen, zwei Worte würden das treffen, Trauer und Scham.
Ja.
Auch Ihre Position?
Das ist meine Position, das ist die Position gewesen auch von Papst Benedikt. Da darf ich auch mal sagen, ich war öfters dabei, als Papst Benedikt auf seinen Reisen auch Missbrauchsopfer getroffen hat. Das war immer sehr bewegend und natürlich werde ich nichts darüber sagen. Sehr bewegend und es ist wirklich so, es ist beschämend und es macht nicht nur betroffen, das ist ein Allerweltswort, aber es ist in der Tat, also es reißt einen ins Herz.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie hätten im vergangenen Jahr einen Hörsturz gehabt. Stimmt das?
Der Begriff Hörsturz stimmt nicht ganz, aber ich hatte eine schwere Innenohrerkrankung. Das trifft so.
Wie ist es jetzt gesundheitlich?
Ist besser. Also die Medizin hat getan, was sie konnte. Mein linkes Ohr ist leider ein bisschen höher geschädigt. Das ist einfach die Folge dieser Erkrankung gewesen. Aber ich habe ein rechtes Ohr, dass das fast ausgleicht und sehr gut höre. Und mein Prinzip ist, dass ich mich nicht unterkriegen lasse.
Hat es lang gedauert, bis Sie sich mit diesem Handicap arrangieren konnten?
Es war eine innere Auseinandersetzung, die Zeit gekostet hat und mich auch relativ viel Kraft und Substanz.
Hat das Auswirkungen auf die Musik, auf das Hören von Musik? Also Musik spielt ja in Ihrem Leben auch eine gewisse Rolle.
Leider ist es so, dass ich also bei Musik hören in der Tat nicht mehr so sauber höre links, wie es vorher war. Das ist eine Einbuße dieser Hörminderung. Das ist in der Tat, weil die hohen Frequenzen beschädigt sind.
Das heißt, Sie hören jetzt gar keine Musik
doch,
mehr
doch,
oder weniger?
Nein, ich höre schon, aber ich höre nicht mehr, mit dem linken Ohr höre ich nicht mehr so sauber, wie es bisher war.
Keine Auswirkungen hat das vermutlich auf die sportlichen Aktivitäten bei Ihnen gehabt? Tennis?
Nein, eben nicht. Ja, leider hat es Auswirkungen gehabt. Tennis habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Das Wandern musste ich für 3 Monate einstellen, habe es aber wieder aufgenommen, weil eben die Ärzte sagten, also bewegen Sie sich, die Bewegung ist die beste Hilfe, die beste Medizin. Und das habe ich dann auch getan. Und ich versuche tatsächlich also, mich physisch in Schuss zu halten.
Wann haben Sie das letzte Fußballspiel in Rom gesehen?
Das letzte Fußballspiel war zwischen dem AS Rom und Liverpool. Das war im Juni war das, ja.
Wissen Sie noch, wie es ausgegangen ist?
Ja, 4:2 für Liverpool.
FC Bayern München, nach wie vor Ihr Lieblingsverein?
Als kleiner Bub habe ich da den Verein ins Herz geschlossen und den schmeißt man nicht raus.
Trotz der geografischen Nähe zum SC Freiburg?
Der war damals ja noch eigentlich überhaupt nichts. Natürlich seit der SC größer geworden ist, stärker und in die Bundesliga aufgestiegen, dann wieder ab und wieder aufgestiegen ist, bin ich also auch ein Sportclub-Fan. Allerdings bei Herzenssachen kann man nicht sagen, ich wechsle den Verein.
Also Bayern bleibt.
Bayern bleibt, aber ich bin auch...
Freiburg ist dazugekommen.
Genau. Das ist der kleine Bruder.
Ja, wobei der kleine Bruder ja durchaus Beachtliches leistet und geleistet hat. Angefangen von einem Trainer, der ein bisschen anders ist als viele andere Trainer.
Ich habe höchsten Respekt, also vor der Mannschaft und auch vor dem jetzigen Trainer, aber auch schon der vorhergehende war der Mann, der wohl den Verein zu dem gemacht hat, was er dann geworden ist. Aber man muss natürlich auch weiterarbeiten. Und auch wie der Verein spielt, auch die Art und Weise, wie der Verein geführt wird. Ich freue mich über diese Form und bin wirklich, wenn ich das sagen darf, sehr stolz. Und ich hoffe, dass Sie auch die Zukunft gut überstehen und bestehen.
Gibt's ein Hobby, das ich vergessen habe?
Was ich gerne tue inzwischen, ist auch Schwimmen.
Okay, aber im Vatikan gibt es schon Schwimmbäder.
Nein, es gibt keine.
Nicht?
Nein,
okay.
Nein. Es gab in Castel Gandolfo, gab es unter Johannes Paul II., ja, ein, wir würden sagen, ein überdachtes Schwimmbad, das ein reicher Amerikaner, Papst Johannes Paul, kurz nach seiner Wahl, 78 war das, gespendet hat. Und das ist aber momentan außer Betrieb. Wenn ich gehe, gehe ich entweder ans Meer oder es gibt in der Nähe, gibt es da, wir würden sagen, ein Hallenbad.
Erzbischof Georg Genswein, unser Gast, ein Mann, der seit vielen Jahren und Jahrzehnten Priester ist, von daher eine ganz besondere Nähe zu Gott hat und frage, wann zuletzt an diesem Gott gezweifelt hat?
Es gibt immer wieder, ich kann jetzt nicht sagen, es war am 2. April 2015 oder 18, es gibt immer wieder Erfahrungen und Phasen, wo ich sage, meine Güte, wie ist das möglich? Es ist kein Zweifel an Gott, es ist eine Herausforderung an meinen Glauben. Mhm. Es ist nicht so, sei es bei persönlichen Erfahrungen, sei es bei Schicksalsschlägen im eigenen Leben, in der eigenen Familie oder auch bei Freunden, das erschüttert. Aber da ist der Glaube, Gott sei Dank, eine Hilfe, ein Anker und auch ein Motor, der mir hilft, über diese schwierigen Situationen hinwegzukommen.
Bedeutet das, dass das dann eher so eine Art von Hadern ist, aber an der Grundverbindung nicht gerüttelt wird? Oder bedeutet schon das Ganze auch ein grundsätzliches Infragestellen am einen oder anderen Punkt?
Es ist weder ein bohrender Zweifel noch ein erschütterndes Hadern. Es ist eine Herausforderung an meinen Glauben. Ich zweifle an manchen Entscheidungen von kirchlichen Amtsträgern. Das ist eine Sache. Das ist auch manche meiner menschlichen Entscheidungen sind wie immer, können auch falsch sein. Das muss man unterscheiden. Aber hadern an Gott, am Glauben an Gott, Gott sei Dank bin ich davor verschont.
Wenn Sie sagen Zweifel an kirchlichen Amtsträgern, bedeutet das auch Zweifel an Entscheidungen des Papstes?
Nein, an Amtsträgern, ich meine jetzt, dass in der Kirche Entscheidungen getroffen werden von Menschen, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, wo ich nicht einverstanden bin oder wo ich sagen muss, diese Entscheidung halte ich nicht für gut oder ich bezweifle, ob das eine gute Entscheidung war. Aber dann, wenn eine Entscheidung von oben getroffen ist, ist die getroffen, weil dort die Verantwortung liegt.
Angenommen, wir würden in, sagen wir mal, 10 Jahren diese Sendung nochmal machen. Gäbe es dann noch das Zölibat oder den Zölibat? Oder hätten wir dann beispielsweise auch schon Frauen als Priester? Was denken Sie?
Zölibat ist Apfel, Frauenpriester und Missbirn, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich bin überzeugt davon, dass weder das eine noch das andere fällt. Beziehungsweise ich bin überzeugt davon, dass in der lateinischen Form der katholischen Kirche Zölibat weiterlebt, meines Erachtens zu Recht, und dass das Priestertum der Frau einfach nicht möglich ist aufgrund Überzeugungen der Kirche, weil die Kirche selber sagt, sie hat nicht das Recht, den Willen Christi zu ändern.
Das ist eindeutig. Der Wille Christi besagt, Frauen sollen kein Priester werden.
Der Wille Christi ist der, positiv gesagt, dass er nur Männer in die besondere Nachfolge des Priestertums berufen hat. Das ist die Überzeugung der Kirche, seit es die Kirche gibt. Und an dieser Überzeugung wird sie auch weiterhin festhalten.
Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Natürlich.
Wie sieht das aus?
Wir haben aus der Heiligen Schrift ja nur Bilder. Wie das aussieht, weiß keiner, weiß keine. Wir sprechen oft in der Form der Fülle. Also es ist nicht eine Verlängerung des irdischen Lebens bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern es ist das Leben in Fülle, zu dem wir nur durch den Glauben jetzt einen Zugang haben.
Körperlich oder nur geistig?
Nein, wir haben ja vor kurzem das Fest Marie Himmelfahrt gefeiert, auf Mariens in den Himmel. Wir glauben auch an die körperliche Auferstehung, Leib und Seele auferstehen.
Wenn Sie sagen wir, meinen Sie auch ich?
Wir meinte ich jetzt einmal diejenigen, die den katholischen Glauben oder den christlichen Glauben teilen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung, es war sehr schön.
Eins gehört.